Genau um dieses Thema geht es heute. Und zwar, wie ein Fehler in der Tragwerksplanung 200.000 Menschen in Manhattan, in New York, mit in den Tod reißen hätte können. Es hätte nur eine Sturmböe kommen müssen, mit ungefähr 70 Mile per Hour, also das sind hier umgerechnet 112 km/h, die gar nicht mal so unüblich in New York sind, vielleicht alle 16 Jahre mal auftreten. Und wenn das eingetreten wäre, dieses Szenario, dann wäre das Gebäude eingestürzt. Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Mein Name ist Daniel und heute mit einer richtig spannenden Folge. Und zwar geht es wieder nach einer längeren Zeit rund um das Thema Baukatastrophen. Und eines nehme ich schon mal vorweg. Das ist die erste Folge einer Baukatastrophe, die nicht zu einer wirklichen Katastrophe geführt hat, sondern beinahe zu einer Katastrophe. Und es geht um ein Hochhaus in den USA. So, und dann würde ich gleich mal sagen, legen wir los. Und zwar geht es um das, oder besser gesagt, um den Wolkenkratzer, dem Citigroup Center. Und 1977 wurde dieses Citigroup Center als das siebtgrößte Gebäude oder der siebtgrößte Wolkenkratzer New Yorks eröffnet. 1978 kam dann eine extrem wichtige Feststellung und auch eine extrem gefährliche. Und zwar hat man herausgefunden, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist. Aufgrund falscher statischen Berechnungen. Und genau um dieses Thema geht es heute. Und zwar, wie ein Fehler in der Tragwerksplanung 200.000 Menschen in Manhattan, in New York, mit in den Tod reißen hätte können. So, kurz zum Citigroup, also kurz zu dem Hochhaus. Und zwar ein Meisterwerk, wie es die Leute damals beschrieben haben, sowohl als auf architektonischer Seite als auch auf ingenieurstechnischer Seite. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, dass der Wolkenkratzer 279 Meter hoch ist und ein 45 Grad schräges Dach hat, ein Pultdach. Pultdach, für diejenigen, die das nicht kennen, ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Und das war sowohl vom Optischen her als auch vom ganzen Technischen ein extrem markantes und interessantes Bauwerk, was die Leute damals auf jeden Fall angezogen hat. Und auch in der Presse damals, wie es 1977 eröffnet worden ist, als ein Meisterwerk der Baukunst gefeiert. So, und wer waren damals die Beteiligten? Der Konstrukteur bzw. der damalige verantwortliche Ingenieur hieß William Lemessurier. Und der wurde auch überall gefeiert in den Medien. Denn was er geschafft hat, gemeinsam mit dem Architekten Hugh Stubbins, ist Folgendes. Angenommen, beziehungsweise stellt euch vor, ein quadratischer, rechteckiger Grundriss, beziehungsweise Grundstück. Und man hatte die große Herausforderung, dass an einem Eck eine Kirche war. Also, besser gesagt, die Kirche St. Peter's Church. Und normalerweise werden ja die Wolkenkratzer auf, sagen wir mal, vier großen Stützen in den jeweiligen Ecken gebaut. Nun hatte man die große Herausforderung, dass in der einen Ecke die Kirche stehen bleiben musste und nicht abgerissen werden konnte. Die große Herausforderung war, sowohl auf architektonischer als auch ingenieurstechnischer Seite, die Stützen im Grundriss so anzuordnen, dass die Kirche nach wie vor in der einen Ecke bleibt. Also, was hat man genommen? Anstatt die Stützen in den jeweiligen Ecken zu belassen, schob man die jeweils in die Mitte. Das heißt, die Stützen waren nach wie vor außen, aber in der Mitte der jeweiligen Kante bzw. der jeweiligen Außenkante des Grundrisses. So, und das machte es aus ingenieurstechnischer Sicht extrem anspruchsvoll. Aber nicht unmöglich, denn Lemessurier war ja ein extrem schlauer Kopf und hat dann quasi auch einen Entwurf hingelegt, sodass das Gebäude über die Höhe gebaut werden konnte. So, das Spannende war, ab der Höhe der Kirche, also quasi über 35 Meter, musste man das letztendlich überbrücken, weil ja da die Kirche im Weg war. Deshalb hat der Architekt Hugh Stubbins gemeinsam mit dem Ingenieur Lemesger 4,35 Meter, also in den jeweiligen, also die jeweiligen Stützen, 35 Meter hohe Stützen in der Mitte der Wände erstellt, beziehungsweise in der Mitte des Grundrisses. So, und das Spannende war, dass zusätzlich zu dieser anderen Ausrichtung der Stützen noch ein folgendes Tragsystem hinzugekommen ist, und zwar, damit die Lasten zu den Stützen abgeleitet werden konnte, hat man noch zusätzliche schräge Träger hinzugefügt. Ja, das waren Stahlträger, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass die Lasten bei den freistehenden Ecken, da ja da keine Stützen waren, in die Mitte abgeleitet werden konnten. Plus, und das war damals auch eine technische Errungenschaft, zu der damaligen Zeit kam ein vollautomatischer Schwingungstilger zum Einsatz, der dafür gesorgt hat, dass sobald das Gebäude aufgrund von Windangriffen oder Windbelastungen dafür gesorgt hat, dass das Gebäude nicht in zu großen Schwingungen gerät. Und dafür wurde erstmalig ein Schwingungstilger eingesetzt, der bis dato einzigartig in New York war und bis dato auch noch gar nicht in anderen Hochhäusern in New York eingesetzt wurde. Wie hat dieser Schwingungstilger ausgeschaut? War etwa ein 400 Tonnen schwerer Betonblock auf einem Ölfilm, und aufgrund dieser hydraulischen Arme glich der quasi immer das Schwanken aufgrund dieser Windangriffe des Gebäudes aus. Und somit wurde quasi auch eine extreme Stabilität gewährleistet. So, so viel zur Konstruktion zum Citigroup Wolkenkratzer. Also, ein richtiges Meisterwerk. So, jetzt kommen wir aber zu einer extrem spannenden Tatsache. Juni 1978. Die damalige Ingenieurstudentin Diane Hartley hat während ihren Arbeiten festgestellt, dass andere Ergebnisse bei den Windlastberechnungen herauskommen, und das wollte sie halt nochmal überprüfen, weil sie nämlich stark davon ausgegangen ist, dass die Berechnungen vom Ingenieurbüro, wo auch ja letztendlich Lemesger unterwegs war, dass diese richtig sind. Sie konnte das aber mit ihren Berechnungen nicht eindeutig verifizieren, da sie eben auf andere Ergebnisse gekommen ist als das Ingenieurbüro. So, und zu welcher Erkenntnis ist sie denn gekommen? Sie hat nämlich festgestellt in ihrer Hausaufgabe oder in ihrer Hausarbeit, dass die Stützen an den Ecken stehen müssten, um schräge Winde abfangen zu können. Und Lemesger, weil das nämlich damals der Standard war, auch von den jeweiligen Baurichtlinien, hat die Windangriffsrichtungen nur horizontal berücksichtigt. Und Diane Hartley hat jetzt quasi eine Annahme getroffen, was denn passieren würde, wenn der Windangriff schräg auf das Gebäude wirken würde. Und das hat sie dann auch letztendlich mit denen abgeklärt. Jedoch war Lemesger sehr überzeugt von seiner Konstruktion, weil er nämlich davon ausgegangen ist, dass die sehr gut geeignet ist und auch eine sehr hohe Tragfähigkeit als auch Stabilität gewährleisten. Nun ja, so ganz trocken ließen das nun auch nicht, ging mit quasi dem Beispiel und auch mit der Erkenntnis ein bisschen tiefer in die Reihe und hat nochmal die Zahlen überprüft und hat dann auch letztendlich diesen Fehler festgestellt. Denn er hatte nämlich nur die Winde berechnet, also die Windangriffsrichtung, die genau horizontal auf den Wolkenkratzer einwirken. Und dabei diese schrägen Winde, also eine schräge Angriffsrichtung auf den Grundriss, vernachlässigt. Denn die damals geltenden Bauschriften von New York verlangten eine ausreichende Standfestigkeit bei Winden, die im rechten Winkel auf die Gebäudeseiten treffen. So, und was haben jetzt letztendlich diese Ergebnisse herausgebracht? Eine errechnete Last auf die Stahlträger, also auf diese V-förmigen Stahlträger, diese schrägen Stahlträger, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass die Lasten in die Stützen getragen werden, dass die sich bei einem schrägen Windangriff um 40% erhöhen. Plus, jetzt ist noch folgender Punkt hinzugekommen, weil man auch Kosten sparen wollte und weil das für viele Bauunternehmen auch ein zu großer Aufwand war, hat man sich bei den Trägern entschlossen, diese nicht zu verschweißen an den jeweiligen Knotenpunkten, weil sie sonst quasi zu lange geworden wären. Deshalb musste man sie quasi an den Knotenpunkten quasi anschließen und verbinden. Und anstatt diese zu schweißen, ist man auf herkömmliche Schraubverbindungen zurückgegangen. Und die haben natürlich eine geringere Tragfähigkeit. So, und dabei, bei weiteren Berechnungen, ist dann Lemesher auch darauf gestoßen, dass die Belastung der Verbindungen, falls dieser schräge Windangriff gekommen wäre, um 160% steigend sind. So, und das würde bedeuten, wenn jetzt ein Sturm, der alle 16 Jahre auftritt, das Gebäude angreifen würde, dass es wirklich dadurch geführt hätte, dass das Gebäude einstürzen hätte können. Es hätte nur eine Sturmböe kommen müssen, mit ungefähr 70 Mile per Hour, also das sind hier umgerechnet 112 km/h, die gar nicht mal so unüblich in New York sind, vielleicht alle 16 Jahre mal auftreten. Und wenn das eingetreten wäre, dieses Szenario, dann wäre das Gebäude eingestürzt. So, und jetzt kommen noch zwei weitere Punkte hinzu. Man hat auch festgestellt, dass dieser neuartige Schwingungstilger eine super Erfindung, eine super technische Errungenschaft ist, aber bei einem Stromausfall nicht funktioniert. Und dieser war essentiell für den Ausgleich vom Windangriffen. Deshalb war das ein extremes Risiko, Potenzialrisiko. Und ein weiteres Risiko, was demnächst kommen würde, wäre, dass die Hurricane-Saison bald kommen würde. Nachdem Lemesher diese Tatsache festgestellt hat, dass er mit seinen Berechnungen anfangs falsch gelegen ist und diese nochmal durchgegangen ist und festgestellt hat, jetzt muss was getan werden, hat er natürlich an sich zunächst mal gezweifelt. Hatte Selbstmordgedanken und hat dann überlegt, okay, was macht man denn jetzt? Geht man jetzt damit zu den Verantwortlichen und sagt das denen oder schweigt man? Und er hat da absolut die richtige Entscheidung getroffen und mit den Verantwortlichen hat er dann auch gesprochen und ist quasi an das City Corp Center herangegangen und hat quasi erzählt, was Sache ist. Wenn das Gebäude eingestürzt wäre, wären mehrere tausende Leute ums Leben gekommen. So, was haben die gemacht? Gemeinsam mit den Architekten Stubbins hat man ein Meeting mit dem Vorstandsvorsitzenden Walter Wriston, damals einer der einflussreichsten Bankiers überhaupt, ein Meeting abgehalten und das klipp und klar kommuniziert. Gut, was kam dann als nächstes? Wriston, also der Bankier und auch der Vorstandsvorsitzende, blieb gelassen und bereitete eine Presseerklärung vor. Dabei hat man dann auch entschieden, die Bevölkerung nicht zu informieren und wirklich nur die Leute zu informieren, die an einem Katastrophenschutz beteiligt sein wären. Also keine Aufklärung der Presse, sondern wirklich gezielte Beschwichtigung. Und Wriston hat dann auch letztendlich im Allgemeinen erzählt, dass Ingenieure, die er beim Namen nicht genannt hat, empfohlen hätten, das ganze Stütz- und Tragsystem des Gebäudes durch Schweißarbeiten zu verstärken. Also es bestand letztendlich keine Gefahr, laut seiner Aussage. Und Schweißarbeiten deswegen, weil diese Knotenpunkte an den jeweiligen Stahlträgern unbedingt verstärkt werden müssten, weil diese Schraubverbindung einfach zu schwach war, um halt zusätzliche Kräfte aus Wind, aus schrägen Windangriff aufzunehmen. So, als nächsten Schritt hat man natürlich dann auch alle Behörden über diese naheliegende oder nahende Katastrophe informiert. Und Katastrophenschutzbehörde der Stadt hat darum auch gebeten, Ruhe zu bewahren und absolut zu schweigen, um halt wirklich eine Massenpanik zu verhindern. So, außerdem hat der Katastrophenschutz einen Notfallplan für einen Ernstfall vorbereitet. Gut, also, was man Lemesher auf jeden Fall extrem hoch anrechnen muss, nachdem er quasi seinen Fehler entdeckt hat, hat er auch gleich Lösungen vorgeschlagen. Und eine seiner Lösungen waren eben die Verstärkung der Schraubverbindungen durch Verschweißung von zusätzlichen Stahlplatten, um halt einfach diese Verbindung tragfähiger zu machen. So, und das war letztendlich eine Nacht- und Nebelaktion, denn man wollte ja die Bevölkerung nicht verunsichern, man wollte das alles im Stillen und im Geheimen machen. Deshalb war es auch eine große Herausforderung, diese Nacht- und Nebelaktion wirklich im absoluten Geheimen durchzuführen. Und dann war es dann wirklich so, dass jeden Abend ein Bautrupp an Schweißern als auch Schreinern kam, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass diese Schraubverbindungen durch zusätzliche Schweißarbeiten und Stahlplatten verstärkt worden sind. So, und dann ab jeden Morgen in der Früh war dann wieder so, als wäre nichts gewesen, weil man hat dort auch ganz normal gearbeitet und die Leute sollten ja von all dem nichts mitbekommen. Die Hurricane-Saison kam immer näher. Am 1. September 1978 kam sogar eine Hurricane-Warnung für den Wirbelsturm Ella in New York. Und da waren die Schweißarbeiten noch lange nicht beendet. Das heißt, viele haben sich auf diese Katastrophe, die natürlich involviert war, vorbereitet. Und Gott sei Dank kam dann auch wirklich die Nachricht, dass der Sturm abgedreht hat und auf das Meer hinauszieht. Deshalb hatte man noch weitere 12 Tage Zeit, bis diese Bauarbeiten hinsichtlich der Verstärkung abgeschlossen werden konnten. Und weil alle Leute hier an einem Strang gezogen haben und auch für die Sicherheit durch diese Verstärkungsmaßnahmen gesorgt haben, konnte man eine nahende Baukatastrophe noch rechtzeitig abwenden. Was jetzt noch auf jeden Fall relativ interessant ist, dass man ja diese ganze Aktion ja, im Geheimen, im Verborgenen durchgeführt hat. Denn erst 17 Jahre später, also 1995, wurde Licht ins Dunkel gebracht, denn bis dahin war der Bevölkerung ja vorenthalten worden, was wirklich damals um das Citigroup Center geschah. Bedeutet, 1995 ist man dann endlich an die Öffentlichkeit gegangen und hat mitgeteilt, was damals wirklich passieren hätte können und was damals auch wirklich gemacht worden ist. Und auf der einen Seite kann man das verstehen, dass man keine Massenpanik auslösen wollte. Auf der anderen Seite verschwieg man der Öffentlichkeit oder auch der Bevölkerung oder auch den Leuten in so einem Gebäude, dass es einsturzgefährdet wäre. Und das ist, was dann halt auch wirklich moralisch extrem fragwürdig ist, wobei auch dann relativ schnell abgeflacht worden ist, weil es ist ja letztendlich nichts Schlimmeres passiert. Insofern ist das eine extrem spannende Geschichte, was rund um das Citigroup Center passiert und geschehen ist. Extrem lehrreich und absolut spannend. Und jetzt möchte ich gerne einen Bogen spannen, denn wenn es um das Thema Winde geht, ist ja letztendlich eine Einwirkung, die auf Gebäude wirkt. Und wir bei Global Software haben ein tolles Werkzeug, ein tolles Tool zur Ermittlung solcher Windkräfte. Und zwar gibt es das Programm AirWind. AirWind kann als digitaler Windkanal verstanden werden und berechnet letztendlich Winddrücke, Oberflächendrücke, Strömungen rund um jedes beliebiges Gebäude. So, hätten natürlich damals die Ingenieure, was natürlich damals noch nicht der Fall war, aufgrund der Computertechnik, so ein Software-Tool gehabt, wäre es mit Sicherheit aufgefallen, dass auch dieser Windlastangriff berücksichtigt werden hätte müssen und man da auf deutlich unterschiedlichere Ergebnisse gestoßen wäre. Der große Vorteil mit AirWind ist, dass man dort als Anwender, meistens Ingenieure, extrem viel Zeit sparen kann, weil man dadurch extrem schnell Ergebnisse gerade in der Entwurfs- und Planungsphase für sein Gebäude erhalten kann. Der große Vorteil, man kann jede beliebige Gebäudeform, Gebäudestruktur damit berechnen und erhält numerische Windergebnisse. Der ganz große Vorteil ist, dass man diese Winddrücke, Oberflächendrücke auch als Lasten in ein Statikprogramm übergeben kann, wie zum Beispiel AirFM. Das ist das, was Airwind auf jeden Fall extrem spannend macht. Und deshalb hier auch der Hinweis und auch die Empfehlung an alle, die als Ingenieure, Tragwerksplaner, Statiker unterwegs sind, sich mal die Testversion von Airwind herunterzuladen. So, das war's von dieser Folge. Mega spannend, absolut interessant. Die erste, sagen wir mal, Baukatastrophe ohne eintretende Katastrophe, wo man extrem viel lernen kann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hinterlasst gerne ein Like, einen Kommentar, abonniert den Blueball Podcast und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder um das Thema geht, Blueball Podcast. Macht es gut und habt einen schönen Tag. Tschüss.